Ja, mit der Bachfischet-Melodie, unser Intro, wollen wir euch auch begrüßen. Und ich muss sagen, ich bin nervöser als erwartet. Wir freuen uns aber mega, das Podcast-Festival dürfen zu eröffnen. Ich bin der Manuel, neben mir hockt der Simon.
Hi Manuel und willkommen zum Aarau Podcast-Festival.
Genau, wir hocken im Kreuz vor Publikum. Es hat viele bekannte Gesichter da, aber auch viele Leute, die ich noch nie gesehen habe. Das ist auch für uns mega schön, mal so die unbekannten Gesichter zu sehen. ZuhörerInnen von uns. Ja, die wir auch mal live miterleben. Das ist auch für uns, eine wunderschöne Erfahrung. Wir sind Geschichte aus Aarau. Wir sind ja schon vorgestellt worden. Wir sind der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Simon, Aarauer Blick auf Geschichte, was heisst das eigentlich?
Ich glaube, der Ramon hat es in der Anmoderation schon gesagt, wir nehmen uns ja immer Geschichten aus Aarau vor und gehen meistens über Aarau aus und sind da nicht nur lokalhistorisch unterwegs, sondern eben erzählen einen grösseren Rahmen, versuchen Geschichten auch einzubetten und probieren das irgendwie mit Aarau noch zu verbinden, so als Referenzpunkt.
Genau, ich habe letztes Mal wieder ein paar alte Folgen von uns gehört und habe gemerkt, dass so bei den ersten paar Folgen habe ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung von der Geschichte von Aarau. Und ich lehre immer wieder sehr viel, auch ab deinen Geschichten, Simon. Und heute hast du eine Geschichte vorbereitet, die du uns erzählst. Ich bin so ein bisschen der Zuhörer, der Unwissende. Ich bin auch so ein bisschen für den Comic Relief zuständig. Du vielleicht ergänzen, aber eben, du hast die Geschichte vorbereitet und ich bin sehr gespannt, was du uns heute wirst erzählen in dieser knappen Stunde.
Ja, es ist nicht ganz einfach so und vor Live-Publikum, der Jürg Morgeneck, Geschäftsführer von Kanal K, hat gesagt, ja, der Unterschied, wenn man den Podcast am Radio hört oder live, ist vor allem das Adrenalin bei denen, die die Sendung machen, und er hat schon ein bisschen recht, muss ich sagen. Aber was er vergessen hat, ist, wir müssen uns ein bisschen mehr überlegen, wenn wir vor Publikum sind. Weil, wenn wir im Studio hocken, dann wissen wir, ja, uns muss es interessieren und alle anderen könnten vorlaufen und abschalten, wenn sie keine Lust mehr haben. Und jetzt ist man doch 45 Minuten etwa uns am Zulassen. Und ich habe mir darum eine Geschichte ausgewählt, die in einer Zeit spielt, die vielen bekannt ist. Nämlich gehen wir heute ins Jahr 1798 in die Revolutionszeit, wo die Französische Revolution die Eidgenossenschaft erreicht und da die alte Ordnung hinwegfegt. Am 12. April hat der Aarau seinen Viertig von Tag der Republik, wo die Helvetische Republik einen wichtigen Grundstein legt für die Entwicklung der modernen Schweiz. Jetzt, die Geschichte ist schon viel erzählt worden und oft auch aus der Sicht von denen, die profitiert haben, Sieger von dieser Geschichte waren, sind die Aarauer. Das wissen viele, die haben schon im Februar Revolution gemacht. Das Revolutionskomitee hat den Stadtrat entfernt, man hat einen Freiheitsbaum aufgerichtet und die neue Zeit wollen begrüssen. Die Geschichte heute erzählt die Veränderungen aus Sicht von einer Verliererin, die eigentlich nicht auf der Siegerseite gestanden ist.
Genau, du hast ja schon mal Erfolg gemacht über die Revolution in Aarau. Also die das nicht kennen, die müssen jetzt ganz schnell noch schnell die Folge reinbingen. Ihr könnt sie natürlich auch nachher noch hören. Genau, es geht um eine Verliererin. Ich habe immer gemeint, Aarauer sagen so allgemein so ein bisschen die Verliererinnen von dieser Geschichte. So, um ein bisschen den Lokalpatrioten in Aarau ein bisschen entgegenzuwirken. Aber was ist das für eine Verliererin?
Also, wir gehen am besten gerade in Februar 1798. Dort hat das Revolutionskomitee übernommen, der Freiheitsbaum ist aufgerichtet und die Aarauer Bevölkerung bereitet den Festakt vor, die Revolution zu feiern. Und der deutsche Maler, der Alexander Makko, ist in dieser Zeit zu Gast beim Seidenbandindustriellen Johann Rudolf Meyer zu Aarau und berichtet von diesen Ereignissen. Das Ganze wird noch gestört, weil die Berner Truppen so tönt's plötzlich, würde den Angriff planen, da das Aarauer Revolutionsgebaren zu unterbinden. Die Männer verlassen plötzlich fluchtartig den Festplatz und der Alexander Makko ist plötzlich alleine mit noch einem französischen Emigrant und er erzählt auch Folgendes. Mit 42 Damen, welche den Ball besucht, tanzte ich jenen Abend, sodass sie alle der Reihe nach aufgefordert wurden. Um 2 Uhr morgens kamen dann die Vaterlandsverteidiger zurück und wir waren froh, abgelöst zu werden. Das Ganze war bloß ein blinder Alarm gewesen. Was ich an dieser Anekdote sehr schön finde, ist, dass man mal sieht, dass auch Frauen in grosser Zahl an dem Ereignis teilgenommen haben. Und ich habe das auch ausgewählt, weil unsere Protagonistin heute eine Frau ist. Und das Spezielle an ihr ist, sie ist nicht einfach eine Aarauer Bürgerin, die sich vielleicht von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, eine Besserung von ihrer Stellung verspricht, sondern es ist eine Adlige, die eigentlich von diesen Neuerungen nicht wird können profitieren, weil das ja auch ein Ende von der Feudalordnung von ihren Privilegien bedeutet hat.
Ich bin sehr gespannt, weil gerade Revolutionen oder jetzt die französische Revolution insbesondere wird ja oder ist lange aus Sicht von Männern erzählt worden, was wir jetzt auch machen, wir sind auch Männer, aber die Frauen gehen oft ein bisschen vergessen in dieser Geschichte und auch eine Adlige, das finde ich auch noch spannend. Also von Revolution denkt man ja immer, dass ja irgendwelche Bauern da Fackeln und Werkzeuge in die Hand genommen haben und irgendwie den Adelspalast gestürmt haben. Aber du erzählst jetzt uns eigentlich sozusagen die andere Seite von dieser Geschichte.
Ich stelle dir sie am besten vor. Gewissen aus dem Publikum oder von denen, die zulassen, ist sie vielleicht bekannt. Es ist Franziska Romana von Hallwil. Sie ist Herrin von der Herrschaft von Hallwil am unteren Hallwilersee. Und von ihr weiss man, dass sie unter diesen 42 Frauen wahrscheinlich gsi ist. Ob sie tanzt hat mit dem Herrn Makko, das wissen wir nicht. Aber sie ist anwesend gsi. Sie ist 1798-39. Verwitwet, hat 3 Söhne im Alter von 19 bis 22, die von ihr immer noch finanziell abhängig gewesen sind. Also irgendwie, ja, vertraut.
Ja, das kommt mir bekannt vor. mit dem Unterschied, dass meine Mutter nicht 39 war, wo ich noch abhängig war von ihr. Aber ja, kann ich relaten mit 22. Also, falls irgendjemand unseren Podcast noch ein bisschen Geld spenden will, meine Mutter ist froh.
Ja, wir vertiefen jetzt da nicht weiter. Franziska Romana ist in Aarau, wohnt aber eigentlich nicht da, sondern die meiste Zeit lebt sie in Zürich bei ihren Freundinnen, der Dorothea und der Regula Usteri, und ist jetzt aus einem gewissen Anlass auf Aarau gekommen. Die Person von der Franziska Romana ist sehr gut dokumentiert. 2000 und mehr Briefe von ihr sind erhalten im Staatsarchiv Bern. Was man aber nicht weiss, ist aus keinem von denen, was genau ihre Haltung zu der Revolution war. Ist sie wirklich Anhängerin gewesen, dass sie sich bei dem Festakt eingefunden hat? Oder ist es vielleicht mehr Pragmatismus, sich auf die neue Zeit einzustellen und sich möglichst gut zu positionieren? Das heisst, die Geschichte heute, und da darf das Publikum am Schluss sicher selber auch urteilen, ist ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine adlige Revolutionärin gewesen? Oder vielleicht mehr eine Opportunistin, die geschickt geschaut hat, sich in der neuen Zeit zu positionieren.
Okay, ich bin gespannt. Also adlige Revolutionärin klingt ja eigentlich ein widersprüchlich. Ich hätte jetzt auf den ersten Blick getippt, dass sie als Adlige eigentlich nicht mega froh ist, ja, dass sie vielleicht ihre Privilegien können verlieren können oder dass die zumindest Gefahr laufen irgendwie, dass sie die halt verliert. Und du wirst uns jetzt sicher noch ein bisschen mehr über sie erzählen, wo vielleicht meine Annahme auch wird widerlegen.
Ja, ich habe 2 Zeugen einmal, so als ersten Eindruck, wo berichtet, wieso und warum Franziska Romana 1798 in Aarau ist. Was man weiss, ist, sie hat den französischen Unterhändler, den Joseph Mengo, treffen, der damals in Aarau war. Offenbar hat sie für ihre Söhne und ihre Karriere bei ihm gut Wetter machen, auch Geld hat sie wahrscheinlich von ihm wählen. Aber ihre Einstellung wird sehr unterschiedlich bewertet. Ein erster Zeuge, der beschreibt, was sie da gemacht hat, ist der Verwalter Fischer, der bei ihr im Schloss Hallwil zum Rechten geschaut hat. Und der hat wenige Tage nachher einem Landvogt von Kastelen geschrieben, also einem Vertreter noch von der Berner Herrschaft. Und er hat Folgendes erzählt über das Treffen und was da passiert ist. Gleich darauf, nach dem Treffen mit dem Joseph Mengo, wollte sie mit den Töchtern Usteri von Aarau verreisen und nach Halwil kommen, konnte aber keine Pferde finden. Durch einen Express schickte sie daher mir einen Brief, worin sie schleunigst Pferde und Chaise, also Kutsche, hier begehrte. Allein fatalerweise konnte dieses nicht früh genug geschehen, um sich vor der Zeit des sogenannten Freiheitsbaums von Aarau entfernen zu können. Sozusagen im gleichen Augenblicke, als Frau Halwil für ihre Söhne bei Herrn Mengo um seine Gunst bitten musste, die weit über 50.000 Gulden betrifft, musste sie von ihm die Einladung zu dem Feste des Baumes, von dem sie vorher nichts wusste, anhören. Musste entweder dabei erscheinen oder durch einen Abschlag und Ausbleiben sich diesen bedeutenden Mann zum Feinde machen und obige grosse Summe gleichsam mit Füßen von sich stoßen und ihre Söhne derselben verlustig machen. Stelle man sich nun die Verlegenheit vor, in der Frau von Halwil sich befinden musste. Auf der einen Seite diesen enormen Verlust zu sehen, auf der anderen Seite die hässige Szene. Also, du hörst es, tönt ein bisschen so, wie wenn Franziska Romana da einfach in sauren Äpfel gebissen hat und das über sich hat ergeben, damit sie da Geld bekommt für ihre Söhne. Das tönt jetzt nicht nach freiwilliger Revolutionärin, die da mitmacht.
Ja, es tönt nach Wolf im Schafspelz irgendwie.
Ja. Jetzt, ich hatte noch einen anderen Zeuge, nämlich nochmal den Maler Makko. Der ist nämlich mit der Franziska Romana nach diesen Ereignissen zu ihr aufs Schloss gereist und er hat dann dort davon erzählt. Nochmal Zitat von ihm. «Nach einigen Tagen reiste ich mit der Baronin von Halwil und beiden Fräulein Usteri, welche bei ihr wohnten, nach ihrer Oberherrschaft Halwil ab. Die Landleute im Kanton Bern wurden sehr gegen die Franzosen eingenommen und unglücklicherweise wurde es verbreitet, als ob die Baronin, welche ohnehin für eine Demokratin galt, einen Franzosen, gemeint ist da er, der Makko, bei sich hätte.» Also gerade wieder andersrum, Franziska Romana, die als Demokratin gilt und in dem Fall vielleicht doch auch aus Überzeugung an dieser Festivität teilgenommen hat. Also grosser Widerspruch jetzt plötzlich.
Mhm. Also zum kurz das zusammenzufassen, die Aarauer innen, die stehen eigentlich so kurz vor der Revolution in Gedanken, weil die Franzosen ihnen sowieso schon im Rücken stehen und sie die Chance erblicken, zum das Berner Joch sozusagen loszuwerden. Und Franziska Romana ist eine Adlige und man könnte denken, dass sie eher auf Berner Seite müsste stehen. Und Berner, die denken jetzt, die geht jetzt auf Aarau mit einem Franzos. Vielleicht ist das eher eine von den Bösen, aus unserer Sicht.
Genau, also sie hat aber offenbar schon einen Ruf. Und ich möchte jetzt in dem Moment kurz innehalten und ein bisschen etwas mehr über sie und ihre Herkunft sagen, dass das Publikum sich am Ende eine eigene Meinung bilden kann. Ist sie jetzt wirklich die überzeugte Demokratin oder ist sie vielleicht wirklich einfach eine Opportunistin?
Genau, das habe ich mich jetzt auch schon gefragt. Eben, sie ist verwitwet, sie also wohnt im Schloss Halwil. Wie kommt es überhaupt zu dem?
Mhm. Ich habe jetzt da extra ein bisschen True Crime eingebaut, weil ich gelesen habe, dass True Crime eigentlich das beliebteste Podcast-Format ist. Also es kommt jetzt ein kleiner Kriminalfall.
Und wir haben ja nachher noch einen True Crime Podcast an dem Podcast-Festival.
Genau, also die kann man dann sonst das noch hören. Jetzt zu ihr. Sie ist eigentlich gar nicht aus dem Aargau, sondern sie ist 1758 in Wien auf die Welt gekommen und ist aus dem Halwiler Familienzweig, der damals am Habsburger Hof gelebt hat. Ihr Vater, der Graf Franz Anton, ist dort in höherer Position gsi. Er war Geheimrat gsi und hat das Invalidenwesen vom Reich gemanagt. Sie ist mit das 14. Kind von ihrer Mutter gsi. Aus zweiter Ehe ist mit 5 Geschwisterten, Stiefgeschwisterten aufgewachsen. Muss sehr schön gewesen sein, sehr gebildet gewesen sein. Und ihre Mutter hat hohe Ambitionen für sie gehabt. Sie wollte gut verheiraten, wie sich das gehört für so eine adlige Frau, weil das natürlich dann auch zum Prestige von der Familie und zum Einfluss von der Familie beiträgt hätte. Das Problem war nur, der Mutter ist ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Da hat einer reingefunkt dazwischen, und das ist der Abraham Johann von Hallwil gsi, ein Verwandter aus dem Aargau, wo die Familie in Wien besucht hat im Jahr 1774. Franziska Romana war 16 gsi, also eine junge Frau. Ihre Verwandte, der Abraham Johann, 28. Und der Aargauer Familienzweig ist verarmt gsi, aus ärmlicheren Verhältnissen, ist nicht so gut gelaufen. Aus dem Grund hat Abraham Johann müssen in Solddienst, ist umgekommen in Europa. Und als er auf Wien kommt, ist er gerade vorher zu England gsi und hat dort schon die Geburt und die Taufe von einer illegitimen Tochter beigewohnt. Also er hat ein bisschen den Ruf von einem Lebemann gehabt und diverse Liebschaften. Und der kommt jetzt auf Wien auf Besuch. Er wird dort freundlich aufgenommen vom Graf Franz Anton und am Wiener Hof eingeführt. Was da genau passiert, das ist nicht genau überliefert, aber das Endergebnis ist klar.
Ich habe schon böse Vorahnungen.
Ja. Wo nämlich der Abraham Johann nach einem Zeitchen wieder abreist, ist Franziska Romana schwanger. Fatal, weil der Abraham Johann hat keinen Heiratsantrag gemacht. Und ja, das ist natürlich überhaupt nicht gut angekommen. Die Mutter war entsetzt gewesen, nicht nur, weil es keinen Heiratsantrag oder so gegeben hat, sondern ihre Ambitionen sind natürlich dahin gewesen, und ihre Tochter hat gar nicht daran gedacht, etwas dagegen zu unternehmen, sondern sie hat verkündet, sie will den Cousin heiraten. Also Cousin nicht, Verwandten. Und das ist natürlich nicht gegangen. Erstens, weil der aus so ärmlicheren Verhältnissen gekommen ist. Und zweitens war er Protestant gewesen. Etwas, wo im katholischen Habsburgerreich natürlich ein absolutes No-Go war.
Weißt du, an was erinnert mich der Abraham Johann ein bisschen? So Schiller, die Räuber. Das ist, glaube ich, erst später erschienen, glaube 10 Jahre später. Vielleicht war er ja die Vorlage für den Schiller. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, er hat so alles falsch gemacht, und man kann falsch machen. Und jetzt kommt irgend so eine heroische Geschichte, entwickelt sich jetzt aus dem.
Es ist tatsächlich, also die Geschichte von diesen zwei ist schon von Zeitgenossen für so ein romantische Vorlagen aufgegriffen und erzählt worden. Die Umstände, wo die Franziska Romana schwanger geworden ist, ist schon eine Frage, wie freiwillig das war. Mhm. Eben, von den Zeitgenossen ist das dann teilweise so als verrückte Liebesgeschichte dargestellt worden, aber möglicherweise hat auch Franziska Romana in einem Pragmatismus gesagt, ja gut, jetzt bin ich schwanger, jetzt heirate ich den.
Und sie ist 16, oder? Darf man auch nicht vergessen.
Genau, aber man darf sie auch nicht als Opfer verstehen, weil sie bestimmt jetzt ihr Schicksal selber. Familie droht, vor allem ihre Mutter, sie in ein Kloster zu stecken, wenn sie da jetzt nicht auf die Hochzeit will verzichten, weil das in dem Sinne auch die Stellung der Familie am Hof gefördert. Aber Franziska, die plant ihre Flucht. Und zwar nutzen sie und ihre Halbschwester, die Leopoldine, Nacht vom 1. Februar 1774, um vorgängigerweise Lichtmessandacht zu besuchen, am Abend. Machen das aber nicht, sondern setzen sich mit einer Kutsche in die Schweiz ab. Und die Mutter ist gerade am Krankenbett vom Vater, also die kann sie nicht in die Kirche begleiten. Und über Straßburg und Saint-Louis kommen sie nach Basel und dann nach Bern, wo sie dann am 9. Februar eintreffen. Die müssen Tag und Nacht wahrscheinlich durchgereist sein, weil sie werden verfolgt von einem Detachment, das sie wieder zurückbringen und einfangen. Und sie erreichen dann die Grenze der Eidgenossenschaft ein paar Stunden vor ihren Verfolgern.
Das ist jetzt ein bisschen das True-Crime-Element.
Ja, nein, das kommt jetzt eben erst
okay.
Noch. Nein, das kommt noch. Der Abraham Johann hat von dieser Flucht schon mitbekommen, ist ihnen dann entgegen und sie beschliessen dann auch relativ schnell zu heiraten, müssen das aber im Montbéliard machen, also in Frankreich, weil auch in Bern es nicht möglich war, so eine gemischt konfessionelle Ehe zu schliessen. Und jetzt kommt der True Crime Teil, weil Franziska Romana hat mit ihrer Flucht eine Straftat begangen.
Ah, okay.
Die unerlaubte Emigration hat gegen die Habsburger Kriminalordnung verstoßen und gegen das Emigrationspatent. Und der Wiener Hof ist jetzt eigentlich bestrebt, ein Exempel zu statuieren, weil Franziska Romana ist nicht die Erste, die jetzt das gemacht hat. Eine Gräfin Esterhazy hat kurz zuvor ihre Frau, ihre Kinder und ihren Mann verlassen, hat gesagt, sie gehe ins Kloster, ist aber mit dem Graf Schulenberg von Waldshut auf Zürich geflüchtet. Und der Wiener Hof kann natürlich solches Verhalten da nicht lang tolerieren. Darum will man die Franziska Romana zurückholen und eben ein Urteil fällen können. Das Problem ist jetzt aber, für das bräuchte jetzt die Hilfe von Bern. Und Bern, der Staat, ist gar nicht so kooperationsbereit, wie sie sich das gewünscht hätten. Die kaiserlichen Gesandten versuchen, eine Auslieferung zu beantragen, aber der Berner Schultheiss von Sinner, der lehnt das ab. Keine Amtshilfe für Habsburg, vor allem auch, weil er sagt, der Abraham Johann hätte ihnen gar nicht zur Flucht verholfen, sie hätten das selber gemacht.
Bern ist ja dann schon unabhängig vom Heiligen Römischen Reich und von Habsburg. Haben die eigentlich gedacht, ihr habt uns wie nichts zu sagen?
Das wird ein bisschen so bewertet, dass das von Bern aus auch etwas war, um zu zeigen, wir haben nichts mehr mit Habsburg zu tun und die haben uns nichts mehr vorzuschreiben. Genau. Weil am Schluss, bei der Auslieferung, die beiden Frauen sind mittlerweile in Bern, wohnen dort. Und bei der Suche nach ihnen ist der Berner Rat keine Hilfe. Also, die Kaiserlichen wettet gern, dass sie da Unterstützung bekommen. Und sie sagen, ja, man könnte die nicht finden. Ja, die sind eben untertaucht. Also, man bemüht sich nicht wirklich drum. Und am Schluss sagt der Berner Rat, oder beziehungsweise der Schultheiss dann auch, ja, der Anlass für die Flucht, das ist ja gar nicht in Bern passiert, sondern der Anlass ist ja das Kennenlernen von diesen Zwillingen in Wien unter Augen der Eltern. Das heisst, die sind eigentlich selber schuld. Das ist nichts, was auf Berner Herrschaftsgebiet stattgefunden hat. Darum tun wir das auch nicht verfolgen.
Haben Sie auch irgendwie einen Punkt, oder?
Ja, vielleicht. Das heisst aber nicht, dass in Wien nichts dagegen unternommen wird. Ist Diskussion, ob man einen Prozess, ein Strafverfahren halt in Abwesenheit in Gang setzt. Auch Maria Theresia hat sich dafür eingesetzt. Das verläuft dann im Sand, also man macht es am Schluss nicht, aber die Eltern werden dazu auch beraten und drängt, Franziska Romana zu enterben. Und das ist tatsächlich so. Also die Beziehung zu der Familie ist für sie gelaufen. Und auch der Abraham Johann, wo aus Bern ist. Auch für ihn hat es ein Nachspiel, weil die Hochzeit mit einer Katholikin führt dazu, dass er vorübergehend aus dem Berner Bürgerrecht ausgeschlossen wird. Franziska Romana muss dann zuerst in reformierten Religionsunterricht bei den Pfarrer von Seonsingen und Lütwil. Und wo sie dann offiziell zum Protestantismus übertritt, dann ist es dann möglich, dass er und sie und ihr mittlerweile geborener Sohn 1776 wieder ins Bürgerrecht von Bern aufgenommen werden.
Also das heisst, sie sind jetzt beide mehr oder weniger sicher in Bern, haben aber eigentlich auch schon einige von ihren Privilegien aufs Spiel gesetzt für das.
Ja, und man sieht, glaube ich, sie riskiert doch relativ viel für ihn, also da scheint sie doch sehr entschlossen oder eben doch auch recht verliebt gewesen zu sein, weil sie da recht einiges aufgibt. In Wien nimmt es dann doch noch einigermaßen eine versöhnliche Wendung. Ihre Halbschwester kann dann auch wieder auf Wien zurück, straffrei, also das ist möglich. Und auch ihre Mann, Abraham Johann, geht, wo ihr Vater in Wien 1779 stirbt, zurück, um ein Erbe für sie auszuhandeln. Das kommt dann nicht zustande. Ihre Mutter redet nicht mehr mit ihr und würde ihr auch nichts mehr geben. Und es folgt ein grosser Schicksalsschlag. 1779, gut 4 Jahre nach der Ehe, stirbt nämlich der Abraham Johann, wo er zurückkommt von Wien. Seine Mutter ebenfalls und die Franziska Romana ist nach 4 Jahren Ehe mit 21 Witwe, hat mittlerweile 3 Söhne. Und ist eigentlich weit weg von ihrer ursprünglichen Heimat. Im Aargau gelandet. In einer Herrschaft, die finanziell nicht gut dasteht und, ja, nicht viel abwirft. Es gibt ein bisschen einen Lichtblick. Von ihrer Mutter erbt sie zwar nichts, aber ihre Söhne bekommen aus den Familienbesitzungen von den Wiener Hallwiler Zinsen, Kapitalzinsen. Das heisst, so ein bisschen Kindergeld kommt sie aus Wien über. Aber ich muss jetzt natürlich das selber über die Runden kommen.
Also es klingt jetzt nicht nach einer optimalen Ausgangslage für sie. Sie ist jetzt wie so ein bisschen auf sich allein gestellt. Ich frage mich jetzt ein bisschen, hat sie überhaupt irgendeine Entscheidungsmacht über ihre Situation? Und wenn ja, für was entscheidet sie sich? Also versucht sie eher irgendwie wieder Kontakt zu ihrer Familie aufzubauen? Versucht sie sich vielleicht am Berner Hof irgendwie sich anzubiedern? Oder gibt es vielleicht noch eine dritte Option?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, sie hatten über ihre Herrschaft nicht so viel Verfügungsgewalt, weil Franziska Romana wird als Witwe bevormundet vom Berner Staat, also bekommt einen Beistand, wo eigentlich über ihre Herrschaft sie tut unterstützen. Man kann das sehen als Bevormundung natürlich, sie ist nicht selber da handlungsfähig. Auf die andere Seite ist es aber auch ein Gratis-Anwalt, der ihr natürlich beratend beisteht bei ihrer Verwaltung. Und zu denen hat sie mehrheitlich auch eine gute Beziehung gehabt. Du hast auch gesagt, wo orientiert sie sich jetzt? Interessanterweise gibt es eine dritte Option. Man stellt nämlich fest, dass Franziska Romana anfängt, Kontakt zu knüpfen zu ganz vielen aufgeklärte Exponenten in dieser Zeit. Über den Pfarrer von Singen, der aus einer Zürcher Familie ist, bekommt sie jetzt Kontakt zum Beispiel zu der Familie Usteri vom Maler Johann Martin Usteri aus Zürich. Der ist Dichtermaler gewesen, bekannte Persönlichkeit. Sie hat Kontakt über die Zürcher Familie zum Johann Kaspar Lavater, wo man als Aufklärer und Physiognom kennt. Den hat sie einmal in Hallwil besucht. Sie hat, und das ist eigentlich wahrscheinlich die bekannteste Freundschaft, den Johann Heinrich Pestalozzi als sehr engen Freund, wo gerade 1779 bis 1780 noch in Birr den neuen Hof geführt hat, eine Erziehungsanstalt für Arme, den er betreibt und wo eine jahrzehntelange Freundschaft entsteht. Der Johann Heinrich Pestalozzi besucht sie öfters in Hallwil und sie und ihre Söhne gehen auch zu ihm auf Birr. Also die stehen sich relativ nahe. Sie hilft ihm sogar aus, als er 1804, das ist schon ein bisschen später, in Burgdorf aus Platzgründen seine Schule muss aufgeben, nimmt sie offenbar Schüler auf in Hallwil. Es hat sogar zeitweise Diskussionen gegeben, ob er seine Anstalt könnte irgendwie auf Hallwil verlegen. Das findet nicht statt, aber eben zumindest ausgeholfen hat sie ihm. Und um dir vielleicht auch noch mal ein bisschen zeigen, wir sind ja immer noch in der Frage, ist sie jetzt eher überzeugte Demokratin und die neuen Ideen von der Aufklärung und von Gleichheit, sprechen sie die an? Habe ich dir ein Beispiel. Der Pestalozzi schreibt ihr 1792 aus Leipzig über die Hofgesellschaft und den Adel. Und er erzählt dort: Ich habe also nur wenig Großes gesehen. Und alles, was ich sah, ekelte mich beinahe. Und weiter: Es ist wahr, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als dass ein großer Herr nicht ein Narr werde. Verzeihen Sie, dies ist unhöflich, aber doch gewiss eine Lobrede auf die Gräfin von Hallwil. Und er macht dann sogar noch den Boden zum Berner Patriziat, wo sie eigentlich auch zu der Bürgerschaft gehört, und sagt: Die Schurkerei in der Nähe der Grossen ist fast so allgemein wie im Berngebiet. Also, dass er sich getraut, doch da recht über den Adel kritisch zu reden und dann auch über die Berner Herrschaft und die Berner Familie, zeigt ja sicher, dass er einerseits sehr gut mit ihr befreundet war, dass er sich das erlauben kann und möglicherweise aber auch, dass er bei ihr auf Verständnis stößt, dass sie die Ansichten durchaus auch teilt, dass der Adel mit seinen Privilegien und die Hofgesellschaft, ja, dass dem nicht mehr so viel abzugewinnen ist.
Genau, also er nimmt sie ja wahrscheinlich wirklich aus, wenn er den Adel meint oder den Adel sagt jetzt in dem Brief. Und eben sie, ihre Freundschaften, das sind ja eigentlich alles meistens Männer, die eben Aufklärer sind oder heute bekannt sind als Aufklärer, die ja schon nicht so nicht mehr so der alten Elite angehören, die eben so auf den Adelsstand beruht, sondern dass nachher die Leute, die nachher eigentlich während der Revolution in Aarau eher so ein bisschen auf der revolutionären Seite sind.
Genau, und sie ist auch zum Beispiel eben mit Meyers, die da von der Meyerstollen gut befreundet war, und mit weiteren. Und du wirst sehen, eben, sie wird sich immer mehr Richtung Aarau orientieren. Das Problem, das sie nämlich jetzt hat, in der vorrevolutionären Zeit, ihre Söhne, die brauchen Ausbildung. Sie engagiert da dafür auch einen eigenen Hauslehrer, den Jeremias Lorsa, der auch ein Freund von Pestalozzi da war. Also lässt die sicher auch so ein bisschen dem neuen Gedanken gut miterziehen. Das Problem ist aber, sie muss die irgendwo unterbringen in ihrer Karriere, und die Herrschaft Hallwil wirft nicht so viel ab, dass die da all können ein standesgemäßes Leben führen. Das heisst, der älteste Sohn, der soll die Herrschaft übernehmen, der Johann. Ich tue jetzt die Namen abkürzen und rede einfach nur mit einem von diesen mehrteiligen Namen. Der Johann, der bleibt da, wird in Bern Offizier bei den Dragoner. Ihr zweiter Sohn, der Franz, der kann sie an der Militärakademie in St. Petersburg in den Dienst vom russischen Zar versorgen. Der erlebt dann auch die Revolutionskriege in dieser Rolle. Und der jüngste Sohn, der Karl, der geht in die Militärakademie in Ansbach im Dienst von Preußen. Also die verlässt die Mutter. Das Problem ist, ihre Sorgen sind mit dem noch nicht gelöst, weil der Unterhalt der Söhne im Dienst von diesen Mächten bedeutet immer, man muss denen die Ausrüstung zahlen, man muss denen immer ein bisschen Sackgeld schicken, dass die ihren standesgemäßen Haushalt dort führen und auftreten können. Das heisst, Franziska veräussert einen grossen Teil vom Hausrat in Hallwil, verkauft den, damit sie ihre Söhne mit Geld versorgen kann. Das ist vielleicht auch der Grund, warum dass sie nachher oft nicht in Hallwil, sondern eben bei ihren Freundinnen in Zürich lebt, bei der Familie Usteri. Also sie scheint wirklich alles so ein bisschen zu opfern, dass ihre Söhne irgendwie einen guten Beruf oder eine gute Berufskarriere haben können. Es ist auch ein bisschen eine Zwangslage für den Adel in dieser Zeit, weil eine bürgerliche Tätigkeit, zum Beispiel als Anwalt oder in einem Handwerksberuf, kommt rein aufgrund von der Standeszugehörigkeit nicht in Frage. Und auch ein Aufstieg in politische Ämter im Staat Bern ist für die Söhne nicht möglich, weil Landvogt werden zum Beispiel in Lenzburg, das ist kein bezahltes Amt. Das heisst, wenn du in der politische Karriere machen willst, musst du eigentlich genug Geld selber schon besitzen, dass du dort überhaupt in Frage kommst. Darum, für die Söhne gibt es eigentlich nicht viel anderes als fort. Und darum treffen wir sie jetzt 1798 als Witwe, die sich jetzt für ihre Söhne einsetzt und eben offenbar beim Joseph Mengo mehr Geld will rausschlagen oder schauen, dass sie da möglichst für ihre Söhne etwas Gutes bewirken kann.
Genau, und jetzt sind wir eigentlich wieder beim Freiheitsbaum.
In
die Frage ist, ob sie sich einfach gezwungen fühlt, jetzt so ein bisschen den Revolutionsgeist zu teilen, damit sie das Geld bekommt. Oder ob sie wirklich auch ideologisch auf dieser Seite steht.
Meine Vermutung ist jetzt schon, dass sie da durchaus auch Sympathie hat. Aber das kommt jetzt mit einem höheren Preis, weil die Veränderungen mit der Helvetischen Republik führen eigentlich zu einer Aufgabe von ihrer ganzen Standesprivilegien. Im Mai 1798 werden jetzt nämlich alle Feudallasten aufgehoben, das heisst, alle untergebenen Bauern, die der Familie von Hallwil Abgaben geleistet haben, können sich beim Kanton freikaufen und der Kanton entschädigt sie, aber die Privilegien fallen weg. Auch in diesen turbulenten Umbrüchen der Helvetischen Republik verweigern viele Leute jetzt die alten Rechte. Zum Beispiel zahlen sie keinen Zoll mehr, wenn sie durchs Land von Hallwil marschieren. Auch der Müllenzwang wird ignoriert. Bisher haben die Bauern immer das Korn müssen bei ihrer Herrschaft mahlen, also bei der Familie von Hallwil. Und da fangen sie jetzt an, das nicht mehr zu machen. Sie bekommt auch einen neuen Vormund. Sie wählt sich da den Johann Rudolf Meier aus Aarau, der das dann für sie macht, mit dem sie ja schon gut befreundet ist. Und er schätzt, dass die Familie von Hallwil 2/3 von ihren Einnahmen durch die neue Ordnung verlieren, weil die Herrschaftsrechte, zum Beispiel die niedere Gerichtsbarkeit, ihnen entzogen werden und weil sie dann auch nach und nach gewisse Gebiete müssen verkaufen. Also ihre wirkliche Herrschaftsbereich konzentriert sich am Schluss noch auf den Burgbezirk und den Hallwilersee. Und eben mit enormen finanziellen Einbußen für sie. Was dazu kommt, ist, dass die französischen Soldaten im Aargau stationiert werden, in der Helvetik, und auch der französischen Krone müssen Abgaben gezahlt werden. Du weisst, die Helvetische Republik ist nicht so von langer Dauer. Es gibt Aufstände, vor allem in der Landbevölkerung. Und Franziska Romana zieht darum dann auch wieder 1801 auf Zürich, um sich da ein bisschen aus dieser Landschaft rauszulösen. Dann 1803, wo die Mediation kommt, das wird jetzt für sie eigentlich so Zeit, wo sie sich neu etablieren müssen in einer bürgerlichen, in einer republikanischen Staatsform, unabhängig von ihren ganzen Adelsprivilegien. Das wird sicher eine schwierige Zeit. Franziska Romana lebt ja jetzt hauptsächlich bei anderen Leuten. Ihre älteste Sohn, der Johann, der stirbt 1802 schon in Paris an krankheitsbedingt. Und die ganze Familie von Hallwil orientiert sich jetzt nach Aarau. Der jüngste Sohn, der Karl, der kommt zurück aus dem Militärdienst und lässt sich in Aarau nieder. Er wird dann Chef vom Landjägerkorps, also so ein bisschen Polizeiaufgabe, was aber nicht zahlt ist, sondern ein Ehrenamt. Und er muss jetzt eine bürgerliche Tätigkeit aufnehmen. Er arbeitet jetzt für das Handelshaus Nico und Pancho aus Vevey. Und ja, etabliert da so ein bisschen eine bürgerliche Existenz, wird später auch noch Grossrat im Kanton. Mhm. Der mittlere Sohn, der Franz, der geht jetzt auf Hallwil zurück und übernimmt die Leitung anstatt dem ältesten Sohn. Und Franziska Romana kommt dann auch zurück auf Hallwil. Das Problem ist nur, sie verstreitet sich ein bisschen mit der Schwiegertochter und der Frau von Franz und verlässt ihn darum wieder und wohnt ab dann Mitte Nullerjahr 1800 in Aarau beim Karl.
Ich finde es noch spannend, dass eben, wenn man so ein stereotypes Bild von Revolution hat, könnte man sich vorstellen, dass der Adel dann ja vernichtet ist oder dass der wie nicht mehr weiter existiert. Und klar, eben die Privilegien, die gehen zu Ende, aber die Personen selber, die bleiben eigentlich dort. Und eben die ihre Söhne, die eigentlich im Adelsstand waren, die werden jetzt eigentlich so quasi Überläufer und führen ein bürgerliches Leben. Also die schaffen eigentlich den Sprung zu neuen Privilegien, die sie halt als bürgerliches, in einem bürgerlichen Leben haben.
Ja, für sie ist es aber schwierig. Das darf man nicht vergessen. Die Verbürgerlichung von der Gesellschaft führt auch dazu, dass sie als Frau weniger bedeutsam ist als vorher, weil als Adlige hat sie als Frau natürlich, ist sie erhöht gewesen, auch über viele Männer, und jetzt, wo sie die Privilegien verliert und als Witwe mit wenig Auskommen, muss sie schon auch schauen, wie sie über die Runden kommt. Warum lebt sie jetzt auch viel bei anderen Leuten? Weil ihr Sohn, der Karl, bei dem sie in Aarau wohnt, der zieht 1815 wieder in Solldienst auf Holland. Und sie zieht darum in Binsenhof Aarau, wo sie 10 Jahre lang lebt bei der Familie Rotplätz, denen der Hof gehört. Also nicht alleine, sondern sie wohnt bei dieser Familie dabei oder bei Verwandten dort. Also wird dort so ein bisschen mit ausgehalten. 1828, nach über 10 Jahren, zieht sie dann weiter um bei verschiedenen Leuten, wohnt dann am Schluss beim Hans-Georg Hunziker am Graben zu Aarau. Ist wahrscheinlich auch viele Zeit bei ihren Freundinnen in Zürich. Und kommt dann aber tatsächlich nochmal auf Hallwil zurück. Weil ihr Sohn, der Franz, der ist auch unglücklich in der Liebe mit seiner Frau. Wirtschaftlich läuft es nicht gut. Seine Frau verlässt ihn. Ehe zerbricht, sie nimmt den ganzen Hausrat mit und geht wieder zu ihrer Familie und will ihn sogar bevormunden lassen. Und das ist der 1834, der Moment für Franziska Romana, mit über 70 wieder auf Hallwil zu ziehen, zu ihrem Sohn, um ihm irgendwie wieder zu helfen, auf die Beine zu kommen.
Sie kommt irgendwie auch nie zur Ruhe. Sie muss sich da immer mit irgendwelchen Sorgen umschlagen.
Also schwierige Söhne, ja. Das, was kann man sagen? Muss man immer helfen?
Das kenne ich übrigens gar nicht.
Ja, das ist gut. Da bin ich froh, aber vor allem für deine Mutter. Ja, das heisst aber, 1834, wo sie dann zurückkommt, geht es dann auch nicht mehr so lange für sie. Sie stirbt 1836, nachdem sie ihre Familie durch die Revolutionszeit gecoacht hat, kann man sagen, und ihre Söhne probiert hat, irgendwie ein Überleben zu sichern, selber aber oft zurückgesteckt hat, bei anderen Leuten gelebt hat und sich aber auch mit aufgeklärten Leuten umgeben hat. Sie hat wirklich ein grosses Beziehungsnetz gehabt, wo sie auch unterstützt haben, wo natürlich auch interessant wäre zu wissen, wie fest hat sie da auch mitgeredet, vielleicht auch Ideen selber eingebracht, wenn sie mit einem Pestalozzi sich getroffen hat. Sie hat auch zum Beispiel mit dem César Laharpe, wo später Erzieher war, vom Zar Alexander korrespondiert und mit dem Heinrich Zschokke in Aarau. Also wirklich das Who is Who von der Revolution und von den aufgeklärten Leuten. Ja, darum da sind wir eigentlich mit ihrem Tod schon am Ende von ihrem Leben und wir sind ja jetzt schon 3/4 Stunde dran, es geht so schnell. Ich würde darum schon auch jetzt am Schluss die Frage gerne dem Publikum mitgeben oder fürs Pausengespräch zu überlegen, ist jetzt sie einfach eine Opportunistin gewesen, die vor allem für ihre Familie geschaut hat, oder ist da echte Überzeugung, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit eben der richtige Weg sind für die Zukunft?
Mhm. Ja, ich wollte euch noch nicht ganz entlassen. Ich habe nämlich auch noch so, also ich finde die Frage mega spannend und ich glaube eben, es ist auch nicht so ganz eindeutig, jetzt aus der Quelle rauszulesen. Ich glaube, da kann man wie so ein bisschen für beide oder für alle Argumente eine Seite einschlagen. Was ich noch spannend finde an dieser Geschichte, ist so ein bisschen die Geschlechterperspektive. Zum einen wieder so der Revolutionsmoment. Eben gerade, du hast jetzt vorher gesagt, sie verliert eigentlich Privilegien und auch Recht. Und man hat ja oft so ein bisschen das Gefühl, eine Revolution oder gerade die französische Revolution ist ein Moment, wo die Menschen mehr Recht bekommen. Und aus Geschlechterperspektive ist das ja eigentlich nicht unbedingt der Fall. Also, dass Frauen eigentlich dort eher kürzer ziehen und eben so, dass Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit die Frauen nicht nur auslösen, sondern ihnen sogar weniger Recht zugestehen, jetzt nicht nur Adlige, sondern wie im Allgemeinen auch.
Ja, es gibt natürlich auch, wenn man einen Pestalozzi liest oder so, schon eine klare Vorstellung, dass in so einer neuen Gesellschaft Frau vor allem für den Haushalt und für die Erziehung der Kinder zuständig ist. Nicht im negativen Sinn, sondern der Pestalozzi sieht in dem eine wichtige Aufgabe in der Kindererziehung und in dem republikanischen Denken und so. Aber es ist eben dann wirklich die spezifische, die weibliche Rolle, die das muss übernehmen. Und gerade Adlige, wie wir jetzt bei der Franziska Romana haben, die verliert natürlich durch das politischen Einfluss aufgrund von ihrer Stellung und wird da ihre Möglichkeiten reduziert. Ja.
Genau, wir dürfen nicht vergessen, der Pestalozzi, der Meier, Zschokke und so weiter, das sind alles ja auch Industrielle gsi, also die sind industriell tätig auch gsi und das Gesellschaftsbild könnte auch einen ökonomischen Hintergrund haben. Was ich noch spannend finde, ist, wenn man am Anfang von der Franziska Romana ihre Geschichte zurückgeht, können wir auch meinen, so in einem Adelsstand, aber sie ist irgendwie eine von 14 Geschwistern, die, also ihre Mutter hat irgendwie nichts anderes gemacht, das ganze Leben als Kinder auf die Welt gebracht. Sie ist so ein bisschen der Spielball von ihren Eltern. Sie wird wahrscheinlich irgendwann an einen fremden Hof verheiratet. Also das ist so ein bisschen der Plan. Und man könnte jetzt wie so meinen, als Frau in einer adligen Gesellschaft hat man eigentlich gar kein Recht und auch keine Entscheidungsfreiheit. Und die Geschichte, die du uns erzählt hast, die beweist ja auch ein bisschen, vielleicht nicht das Gegenteil, aber sie zeigt, dass sie als Frau auch viele Entscheidungen hat können und müssen treffen. Und zum Beispiel ihre Mutter die hat ja auch gewiss, also einen extremen Spielraum gehabt. Die war verantwortlich gewesen, um ihre Kinder eben auch zu Reichtum sozusagen weiterzuführen. Also es ist ja nicht auch einfach so ein Zwang, also ja, mal, es war schon ein zwanghaftes Leben gewesen, aber es ist wie so, auch die Frauen in den Adelsgeschlechtern haben wie eine mega wichtige Rolle gehabt.
Genau, also sie war sicher nicht einfach ein Spielball gewesen, sondern sie hat Handlungsoptionen gehabt, die aber, wie wir gesehen haben, mit einem höheren Preis verbunden gewesen sind.
Genau, also das sind viele Fragen drin, die ihr auch noch ein bisschen miteinander diskutieren könnt. Also falls ihr Bock habt auf Geschichtsdiskussionen. Ja, von Erbrecht und so wollen wir jetzt nicht mehr vorreden, das ist jetzt, glaube ich, zu kompliziert. Aber es wird ja heute nicht langweilig, es gibt noch ganz viele andere Podcasts, die heute reden. Eben, glaube nach uns kommt der True Crime Podcast.
Wenn genau, Krimi-Clear um 12:30 geht es weiter. Und bis dahin tut man sich jetzt am besten noch etwas zu trinken nehmen und etwas essen vielleicht. Und kann natürlich auch mit uns noch ins Gespräch kommen. Wir sind auch noch ein bisschen da.
Und ich glaube, wir überlösen jetzt wieder das Mikrofon der Kanal K-Verantwortlichen. Eben, wir sind so ein bisschen Historiker-Podcasts, aber Moderation, das ist nicht
unsere Stärke. Da gehen wir gerne ab, ja. Ich würde es auch
genau
sagen.
Ja, wir haben uns nicht genau überlegt, wie wir aufhören. Wir brechen jetzt ab.
Ja, also am besten tun wir uns verabschieden. Ja. Danke vielmals fürs Kommen und fürs Zuhören und alle HörerInnen, die uns am Radio zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Geschichten aus Aarau.